Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute wieder Professor Dr. Franz Ruppert hier im Interview. Ein sehr, sehr interessanter Mann mit einem hochspannenden Thema. Franz Ruppert ist einer der führenden Traumatologen. Ich würde mal sagen, mittlerweile in der Welt. Seine Studien sind weitreichend und er beschäftigt sich mit dem Trauma der Psyche und hat eine eigene Methode entwickelt, die identitätsorientierte Psychotraumatherapie. Und ich habe wieder ein paar ganz, ganz interessante Fragen mitgebracht heute. Und danke, Franz, dass du Zeit hast für mich, diese Fragen zu beantworten. Heute geht es um Psycho, um Trauma und um körperliche Erkrankungen und wie das alles zusammenhängt. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Anja. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und auch hallo an alle, die uns jetzt sehen und zuhören.
Ja, Franz, du bist mittlerweile weltweit unterwegs mit deinem Therapieverfahren, oder?
Ja, ich bekomme Einladungen weltweit und das Interesse ist sehr, sehr groß. Und im Grunde kann ich sagen, zum Glück kann ich auch mit der Methode und der Theorie, die ich entwickelt habe, auch überall im Grunde hinfahren, weil eines wird ja mir immer klarer, die Grundprobleme, die Menschen haben, ob die jetzt in Amerika leben oder in Russland oder in Brasilien oder in Singapur oder wo auch immer, diese Grundprobleme, also die Conditio Humana, ist im Grunde, kann man sagen, überall auf der Welt gleich. Und wenn man das sozusagen mit diesen Themen auch dann zu tun hat oder auch diese Themen dann bearbeitet, dann kann man das auch weltweit machen in verschiedensten Sprachen. Da gibt es dann auch keinerlei, sagen wir mal, kulturelle Schranken, sondern es gibt eigentlich nur noch den Unterschied zwischen den Menschen, die bereit sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen und den Menschen, die noch nicht so weit sind und das noch nicht wagen, ja, den Blick nach innen zu richten.
Warum glaubst du, ist das eigentlich so, dass Menschen so einen hohen Leidensdruck brauchen, bis sie endlich beginnen, sich mit sich selbst und ihrer Psyche zu beschäftigen?
Ja, zum einen ist, weil ja vieles, was wir erleben, was uns ja letztendlich traumatisiert und was uns dann auch so diesen inneren Schrecken dann bereitet, weil es ja ganz früh passiert und weil es dann noch unbewusst ist. Also weil wir das ja nicht auf unserem bewussten Radar haben, dass da ganz früh, teilweise im Mutterleib, dann während der Geburt, kurz nach der Geburt, also da solche Dinge passieren können, die so ganz schrecklich sind, die für uns traumatisierend sind. Also das ist quasi jenseits unseres Bewusstseins. Und das andere ist natürlich, dass wir natürlich auch lieber verdrängen erstmal und sagen, ja, das wird schon werden und ist schon lange her und ich habe da so meine Methoden entwickelt und habe so meine Hilfsmittelchen, um da quasi nach vorne zu schauen und so. Und warum soll ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftigen? Das sind immer erstmal so die Standardeinstellungen, die man so hat. Und da versucht man sich halt, solange es irgendwie geht, versucht man sich da über Wasser zu halten. Ne? Ich sage da immer, man versucht so lange wie möglich zu überleben. Und leider versäumt man dadurch zu leben. Und dadurch ein gutes Leben zu führen.
Du sprichst ja von Überlebensstrategien. Mhm. Und es gibt in den Beispielen, die du nennst, in deiner Literatur ja auch sehr trickreiche Überlebensstrategien, die einem vielleicht nicht so von vornherein als Überlebensstrategien klar werden. Zum Beispiel redest du von spiritueller Überlebensstrategie oder die Überlebensstrategie, sich als Mutter ganz der Familie zu widmen. Kannst du ein bisschen was zu den Überlebensstrategien sagen und wie sich die entwickeln?
Also es war für meine eigene Entwicklung, auch diese Theorieentwicklung war sehr, sehr wichtig für mich, weil vorher hatte ich so nur ein Zwei-Phasen-Modell. Also das eine war, okay, da gibt es die gesunden psychischen Strukturen und es gibt die Traumastrukturen. Ja? Deswegen habe ich gedacht, entweder oder. Entweder mal ist und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann muss man halt mit seinen gesunden Überlegungen und Argumenten muss man dann halt sagen, okay, ich widme mich jetzt dem Trauma. Und dann habe ich allerdings festgestellt, dieses Modell ist zu einfach. Es ist ein Zweiermodell, aber in Wirklichkeit ist unsere Psyche ein Dreiermodell. Und da gibt es eben diese Überlebensstrategien, die dann immer so tun, als wäre gar nichts Schlimmes passiert, als wäre die Kindheit auch gar nicht so schlimm gewesen, als wären auch bestimmte Dinge gar nicht passiert. Gewalt, die man erlebt hat, sexuelle Übergriffe, die man erlebt hat, die wären gar nicht geschehen. Und ja, und dann haben diese Überlebensstrategien so im Grunde auch immer die versuchen uns zu überzeugen, dass das doch alles ganz normal ist, was wir machen. Ja, dass es zum Beispiel normal ist, wenn wir Kopfweh haben, dann gehen wir zum Arzt und der Arzt soll uns dann eine Tablette geben und dann geht es uns wieder besser. Oder dass es eben normal ist, dass es Prostitution gibt, dass es normal ist, dass es Kriege gibt, dass es normal ist, dass wir nichts besser wissen, als zu konkurrieren auf allen Ebenen. Dass es normal ist, zu trinken und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man in einer auch Gemeinschaft lebt, ja, die all diese Dinge für normal hält, die zum Beispiel auch Aggression und Gewalt und wenn wir uns mal anschauen, nicht, was da so läuft in den öffentlichen Diskussionen oder auch im Internet, in den sozialen Medien, dass die Leute übereinander herfallen und meinen, sie müssen sich gegenseitig belehren und beschimpfen und kaum sagt einer irgendein Wort, das einem nicht passt, muss ich draufhauen und so. Und wenn man sich in so einer Gemeinschaft bewegt, dann denkt man am Schluss wirklich, das ist normal und wenn du es selber nicht machst, dann bist du nicht normal, ja. Und das erstmal zu realisieren und das so langsam sich herankommen lassen, dass das alles überhaupt nicht normal ist, sondern dass das Trauma-Überlebensstrategien sind, um eben nicht zu spüren, nicht zu realisieren, was man selber alles an Traumatisierungen erlebt hat. Das hat schon für mich auch eine Zeit lang gedauert und es war eigentlich das Buch Seelische Spaltung und innere Heilung, wo ich zum ersten Mal dieses Dreiermodell dann dargestellt habe und eben auch so systematisiert habe. Was ist alles eine Überlebensstrategie? Also die Verdrängungsstrategien, die Kontrollstrategien, die Kompensationsstrategien, die Ablenkungsstrategien. Und ja, und da habe ich eben studiert, kann man sagen. Ich habe die Überlebensstrategien studiert und mir fällt es mittlerweile auf. Ja, und durch die vielen Erfahrungen der therapeutischen Arbeit habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, was ist wirklich eine gesunde psychische Struktur. Und wo sind Überlebensstrategien am Werk, die sich tarnen, als wären sie quasi normale, gesunde Psyche?
Wie ist eigentlich so eine gesunde Entwicklung deiner Meinung nach von einem Menschen, sagen wir mal von einem Mann und von einer Frau von Geburt an? Weil man sagt ja, das Testosteron schießt ein bei den jungen Männern. Das hat auch zur Folge, dass sie Konkurrenzkämpfe haben, dass sie sich durchsetzen, was natürlich dann auch begrüßt wird, wenn sich ein junger Mann durchsetzt. Und Menschen, die sich so durchgesetzt haben, haben ja im Grunde auch Dinge erfunden, haben Dinge entdeckt, haben Amerika entdeckt und so weiter. Vielleicht auch aus einer Überlebensstrategie heraus, aber es hat ja auch dazu geführt, dass wir uns als Menschen entwickelt haben. Wo sind denn da bei dir diese Grenzen, wo eine Entwicklung gut und gesund ist für den Einzelnen und für die Gesellschaft und wo wird der Bogen überspannt? Wo fängt eigentlich das Psychotrauma an?
Ja, das ist spannend. Zum einen ist natürlich unser Denken, wenn wir sagen von Geburt an, schon mal beschränkt. Weil wir fangen ja nicht mit der Geburt an. Also die Geburt ist ja nicht sozusagen unser erster Tag, wo wir dann leben, sondern es sind ja schon meistens 9 Monate, wo wir dann schon gelebt haben. Und meine Erfahrung zeigt eben, dass die vorgeburtlichen Erfahrungen, also von dem Moment an, wo ein neues Leben entsteht, ja, dass das schon ganz, ganz wichtige Lebenserfahrungen sind, die entweder dazu führen, dass dieser Mensch zum Beispiel sich willkommen fühlt, einen Kontakt mit seiner Mutter aufbauen kann, dass sich die Mutter freut auf dieses Kind, dass die Mutter sich auch entsprechend verhält während der Schwangerschaft, dass sie zum Beispiel nicht raucht und nicht trinkt und nicht irgendwie das Kind also irgendwie im Stress aussetzt, ja schon in dieser ganz frühen Zeit, dass sie sich auf die Geburt richtig vorbereitet, dass sie sich bei der Geburt auch nicht unter das Messer legt, ja, und dann quasi das Kind aus sich herausschneiden lässt, sondern entsprechend mit dem Kind kommuniziert, aha, jetzt ist es soweit, jetzt willst du quasi rauskommen, lass uns das mal gemeinsam überlegen, wenn wir das machen, wir arbeiten da zusammen. Und dann die Geburt auch ein Vorgang ist, wo die Mutter einfach sich freut, dass das Kind zur Welt kommt, dass das Kind sich freut, die Mutter endlich mal zu sehen, von außen, ihre Augen, na, die Stimme hat sie schon längst gehört, die weiß auch, das Kind weiß, wie die Mutter riecht, das Kind weiß auch, wie sich die Mutter quasi, wie die schmeckt, ja. Und dann freut sich das Kind, auch die Mutter jetzt weiter zu schmecken, die Milch der Mutter zu schmecken und so. Und im Grunde kann man sagen, es bräuchte also so ganz viel Zeit, auch beim Geburtsprozess, so ein paar Stunden, ja, die Nabelschnur pulsiert aus, da wird keine Hektik gemacht, da wird das Kind nicht irgendwie gewaschen und gewickelt und ihm irgendwelche Blut abgenommen oder was, also sonst was, sondern die beiden haben einfach Zeit, sich ineinander zu verlieben. Also Mutter und Kind verlieben sich dann nochmal von außen ineinander. Das Kind weiß jetzt, jetzt habe ich meine Mama, jetzt habe ich ihre Brüste, jetzt kann ich irgendwie eine Zeit lang darf mich davon ernähren und so weiter. Also das ist eher sozusagen, so wird eine gesunde Entwicklung ausschauen, so wäre das ein Fundament für eine gesunde Entwicklung. Und da müssen wir sagen, es gibt tatsächlich viele Gesellschaften, die das so machen. Also ich habe jetzt gerade heute auch wieder zwei Matriarchatsforscherinnen bei mir in der Praxis gehabt. Wir haben uns gerade nochmal unterhalten darüber. Die haben mir erzählt, es gibt so ungefähr 200 Ethnien auf diesem Erdball, ja, die so das ganz wichtig nehmen, ja, dass Mutter und Kind wirklich eine gute Verbindung miteinander haben, dass die dann zum Beispiel 40 Tage nach der Geburt Zeit haben, miteinander so wirklich so eine sichere Beziehung aufzubauen und dann das Kind sozusagen auch im Clan wieder dann weitere Unterstützung erfährt und so. Also das sind so Sachen, da hast du ein Fundament in deiner Psyche und das macht dich auch letztendlich friedlich. Mhm. Also das so jemand, der wird nie auf die Idee kommen und sagen, oh, da gibt es da irgendwo Amerika, das muss ich entdecken, weil da gibt es Gold, da müssen wir endlich Gold für unseren König suchen, damit wir Gold, und dabei eben dahin zu fahren und dann dort die Ureinwohner dann zu massakrieren und so weiter. Also nicht, das ist ja alles fürchterlich, was man so, diese ganze Entwicklung und auch was dann entwickelt worden ist, ja, was ist es denn? Es heißt immer so schön, der Krieg ist der Vater aller Dinge, ja. Das Internet wird vom Militär erfunden. Die ganzen Satelliten sind erstmal Militärprodukte. Alles im Grunde, was man so an technischem Fortschritt erstmal, das wird alles aus der Militärforschung erstmal so entdeckt. Straßen werden gebaut und Schiffe werden gebaut, um Kriege zu führen und so. Also man muss ja mal sehen, die ganze technologische Entwicklung und die ganze zivilisatorische Entwicklung ist eine Entwicklung, die immer dem Kriegszweck dient, ja. Und dann gibt es halt so als Abfallprodukte, gibt es halt dann für die zivilen Zeiten, wo man da gerade die Häuser mal nicht kaputt macht, sondern wieder aufbaut, gibt es vielleicht ein paar Vorteile, die man davon hat. Aber im Endeffekt waren das ja alles, ob das jetzt die Römer waren, die nach Germanien gingen und dann bis nach England, oder ob das der Genghis Khan ist, oder ob das heute die Amerikaner sind, oder wer auch immer, der meint, er muss die Welt erobern. Und da frage ich, da muss man sich ja schon fragen, was motiviert so einen Mann dazu, dass er meint, er muss jetzt unbedingt irgendwo da drüben, wo es dann angeblich Gold und vielleicht Geld zu verdienen gibt und sonst was, dass er da hingeht, ja. Und dann kann man ja merken, na, diese Menschen ruhen überhaupt nicht in sich, ja. Diese Menschen haben eine dermaßen Unruhe, die haben ja dermaßen, dass sie vor sich selber davonlaufen, ja, weil sie es im Grunde mit sich selber nicht aushalten. Mhm. Weil es in dem Moment, wo sie zur Ruhe kommen würden, kann mir das ganze Elend ihrer Kindheit, die ganze Not ihrer Kindheit, die ganzen Existenzängste ihrer Kindheit, die würden so hochschießen, dass sie das gar nicht mit sich selber aushalten. Und dann gibt es natürlich auch niemanden, der ihnen dann sagt, hey, schau mal her, was ist da mit dir los? Guck mal auf dich selber. Sondern die werden dann angefeuert, ja, jetzt müssen wir noch mehr uns anstrengen und noch bessere Raketen bauen und noch schneller irgendwie von da nach dort sein und so. Also man muss einfach sagen, also die Gesellschaft, die wir haben, ja, diese ist eine getriebene Gesellschaft von traumatisierten Menschen.
Was glaubst du denn, wie sich eine gesunde Gesellschaft weiterentwickelt hätte? Weil das fühlt sich so ein bisschen an, wenn man das jetzt ganz extrem sieht, dass wir uns aus der Steinzeit nicht herausentwickelt hätten und wären bei unserer Sippe geblieben, wären wir nicht traumatisiert.
Ja, wir hätten auch zum Beispiel nicht diese Wahnsinnsüberbevölkerung. Mhm. Nicht? Weil in den Patriarchats-Ethnien, ja, ist Sexualität, wird nicht als Überlebensstrategie benutzt. Mhm. Da wird auch ganz gezielt, die stellen sich die Frauen die Frage, will ich jetzt ein Kind haben, will ich keins haben, in welchem Abstand will ich Kinder haben, ne? Und die werden da auch jetzt nicht von Männern vergewaltigt oder gezwungen, jetzt Kinder zu haben oder möglichst viele Kinder zu haben, wie es ja in vielen Gesellschaften, die dann patriarchal genannt sind, dann sind, sondern die schauen halt einfach, dass die Bevölkerung stabil bleibt, dass die auch durchaus sich ein bisschen wachsen kann, aber nie irgendwo hinwächst, wo die dann nicht mehr ernährt werden können, wo es eine Überbevölkerung gibt, wo Leute dann auswandern müssten und so. Mhm. Das gibt es da alles nicht. Ja? Aber das andere, man sieht nicht, diese Gesellschaften, die dominanten Gesellschaften auf diesem Globus, die produzieren Überbevölkerung, mhm, ja, oder wieder Unterbevölkerung zeitweise dazwischen. Dann müssen sie wieder andere importieren, wenn wir jetzt in Deutschland, ja, wir müssen 400.000 Inder importieren und so, kommt dann plötzlich die Idee und so. Also das ist ja so ein Chaos, was die, sagen wir, die sogenannten Zivilisationskulturen, nicht, die Hochzivilisierten, ist ein dermaßenes Chaos, was die produzieren. Ja? Die machen einfach vor sich hin, erzeugen Konflikte die ganze Zeit, versuchen sie mit Krieg zu lösen, versuchen sie mit Gewalt zu lösen, versuchen sie dann wieder technisch irgendwie zu lösen und machen aber mit diesen technischen Lösungen wieder zusätzliche Probleme und so weiter. Also ich würde wirklich davor warnen, vor dieser Perspektive zu sagen, das, was jetzt dann seit Kolumbus oder sonst was passiert ist mit der Entdeckung und das alles, als wäre das Fortschritt. Es ist eigentlich nur ein Fortschritt in Gewalt, ein Fortschritt auch in Traumatisierung, in Massentraumatisierung. Ja. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, eben mit den Waffen, die wir haben, da kann man ja die ganze Welt auslöschen. Ja. Mhm. Und es wird ja auch, dann werden ja wieder Atommunition wird eingesetzt in den ganzen Kriegen. Die Leute, die sterben, Hunderttausenden sterben die an Krebs und so weiter. Also da wäre ich sehr vorsichtig, dieses hohe Loblied darauf auf die Zivilisation, die wir heute haben. Und naja, das andere kennen wir ja, diese Klimadiskussion. Ne? Mhm. Dann heißt ja, okay, jetzt wird in den nächsten 30, 40 Jahren werden die Meeresspiegel steigen. Ja? Mhm. Die brauchen ja bloß ein bisschen zu steigen und schon sind Millionen von Leuten unter Wasser. Ja? Und dann ist der Lebensraum wieder ein Stück kleiner. Und dann ist die Frage, sind die Menschen jetzt schlau genug, sich dann irgendwie daraus zu lernen oder sich dann zusammenzutun und sagen, okay, wir müssen mal schauen, dass wir miteinander das Problem lösen. Oder wieder jedes Heil in sich selber sucht und jedes Land wieder sein eigenes Heil sucht, weil er sagt, ja, Hauptsache wir Deutschen überleben, ob jetzt die Leute da in Indien überleben oder Bangladesch, ist uns egal. Oder ne, so America first oder die Schweiz first oder England first, ne, den Brexit ist ja genauso was Stupides und auch Borniertes, ja, immer auf dieses nationale, auf diesen nationalen Egoismus zu schauen und sagen, wer ist jetzt derjenige, der auf der Welt dann mehr Reichtum anhäuft oder sogenannten Reichtum, weil das ist das, was da an Reichtum angehäuft wird, ist ja oft auch nur eine Luftblase. Ja? Ja. Die können ja innerhalb eines Börsencrashes kann das Zeug wieder für dich in Luft ablösen. Ja? Der ganze Reichtum, wo du denkst, den hast du, der ist dann wieder weg.
Also ich bin auch so ein bisschen irritiert, weil es wird ja oft von Wohlstandsgesellschaft gesprochen. Und dann habe ich mir überlegt, naja gut, also Wohlstandsgesellschaft sind wir vielleicht in materieller Hinsicht, aber sicherlich nicht auf seelischer, sonst hätten wir nicht so viele Menschen mit seelischen Erkrankungen, mit Depressionen, steigende Suizidierung von jungen Menschen. Da kann ja was nicht stimmen mit unserem Wohlstand. Da ist wahrscheinlich etwas ziemlich in die Schieflage geraten.
Ja, dazu meine ich, muss man erzählen, dieser Wohlstand ist sehr unterschiedlich verteilt. Nicht? Also 42 der reichsten Menschen auf der ganzen Erde haben genauso viel Geld wie die andere Hälfte, also 3,7 Milliarden, die dem entgegenstehen. Also da ist schon eine ganz schiefe Verteilung von diesem, auch dem materiellen Einkommen. Also manche Leute, die krebsen wirklich da vor sich hin, die können sich keine Wohnung richtig leisten, weil die Mieten alle so hoch sind und so. Und die anderen, die wissen nicht, ob sie sich noch eine zusätzliche Villa irgendwo dazu kaufen als Anlageobjekt. Also das ist ja auch alles völlig schief verteilt. Und auf der anderen Seite hast du auch völlig recht. Nicht? Selbst die Leute, die jetzt da so reich sind oder so viel Geld haben oder so viel, 5 mehr als 3 Autos haben, deswegen heißt es noch lange nicht, dass die jetzt glücklich sind. Mhm. Ja, und gerade auch, wenn ich mit Kindern, also ich habe ja auch immer Kinder aus reicheren Familien, die da kommen, Und denen geht es oft genauso mies als wie den Kindern, die in so armen Familien vernachlässigt worden sind, wo sich keiner um sie kümmert, wo sie eigentlich nur dazu da sind, und damit die Mama sagen kann, gut, ich habe jetzt auch Kinder, oder der Vater sagt, ich habe eine Familie und so, so rein pro forma. Aber deswegen haben sie jetzt auch noch nicht irgendwie Liebe bekommen oder sind auch sind dann in sich ruhende Menschen geworden. Da sind sie von Nannys aufgezogen worden und so weiter und so fort, werden von irgendwann Chauffeuren dann zur Schule gefahren und sehnen sich eigentlich nach nichts anderem, dass endlich mal vielleicht die Mama irgendwie sie sieht und sie lieb hat.
Du sprichst in deinem Modell ja von einem gesunden Ich. Ja. Wenn das überhaupt möglich ist, ein hundertprozentiges gesundes Ich hat, wie würde der heranreifen, wie würde der sich idealisiert entwickeln? Und das ist alles jetzt nur idealisiert. Also für die Zuhörer mal ganz, ganz klar, dass wir uns jetzt einfach mal überlegen, wie würde das aussehen mit so einem idealisierten Menschen, der ein komplett gesundes Ich hat.
Ja, aber da kann ich an das anschließen, was ich vorher gesagt habe. Wenn du bereits im Bauch deiner Mutter das spürst, deine Mama will dich haben und die ist auch bereit, für dich Mama zu sein, ja, und du bist nicht ihr Projekt, mit dem sie jetzt sagt, okay, jetzt brauche ich halt noch ein Kind, also, weil sonst bin ich vielleicht als Frau nicht das, habe ich das nicht erfüllt, was man als Frau erfüllen soll und so weiter. Also wenn du es wirklich spürst, ja, dass du gewollt bist, dass du willkommen bist, dass sich deine Mama für dich Zeit nimmt, dass sie das auch genießen kann, dass es dich gibt und so weiter, dann bleibst du in Kontakt mit dir. Das heißt, du bleibst in Kontakt mit deinem Körper, mit deinen Körperempfindungen, und du bleibst auch in Kontakt mit deinen Gefühlen. Das heißt, du musst dich nicht selbst verleugnen. Und das heißt, du hast dich als Referenzpunkt deines Erlebens, deines Lebens und deines Verhaltens. Wenn ich allerdings merke schon von Anfang an, ich bin gar nicht gewollt, ich soll gar nicht da sein, oder wie ich bin, ist nicht in Ordnung, weil ich zum Beispiel ein Mädchen bin, aber jetzt soll unbedingt ein Junge soll es aber werden und so. Ne? Und ich letztendlich auch merke, Mensch, meine Mutter ist gar nicht anwesend, die ist so gestresst und so so überfordert, ja, dann fängst du an, deinen Bezugspunkt zu dir aufzugeben, um dich anzupassen. Also um dich an die Bedürfnisse deiner Mutter anzupassen. Später dann auch an die Bedürfnisse vielleicht deines Vaters und dann wieder die Bedürfnisse der Lehrer und dann die Bedürfnisse der Gesellschaft oder der Religion oder was auch immer, der Partei oder deines Unternehmens, in dem du arbeitest. Ne? Also das sind dann die Wege, wo die Menschen nicht wirklich bei sich sind, weil bei sich zu sein, eben das würde dann die ganzen Ängste und den ganzen Schmerz, dass ich nicht wirklich gewollt bin, provozieren. Also bin ich immer bei anderen. Ich lenke mich immer damit ab, dass ich für andere da bin. Beziehungsweise ich erlebe das vielleicht dann auch so, ich werde ja gezwungen, für andere da zu sein. Ja? Ich gehe ja nicht in die Schule jetzt für mich, um was zu lernen, sondern letztendlich gehe ich an die Schule, damit der Lehrer sagen kann, er hat das Curriculum, den Lehrplan erfüllt. Oder ich arbeite ja nicht für mich und was ich denke für sinnvoll ist, sondern ich arbeite für das jeweilige Unternehmen XY, das mich halt dann für bezahlt, dass ich nicht drüber nachdenke, was ich da gerade mache. Ja? Und so weiter und so fort. Das heißt also, ein gesundes Ich hat den Punkt, den Referenzpunkt, den Bezugspunkt für das eigene Erleben erst einmal in mir und stellt sich die Frage, was will ich denn? Wie will ich leben? Was sind für mich die Dinge, die ich spannend finde, die interessant finde, die Menschen, mit denen ich gerne zusammen sein möchte, und nicht, dass ich dann halt gezwungen bin, zum Beispiel, ja, mit anderen Menschen zusammenzuleben, die im Grunde oft hochtraumatisiert sind, aber ich komme denen nicht aus.
Ich habe mal gelernt, dass Intelligenz damit gemessen wird, wie hoch der Grad der Anpassungsfähigkeit ist. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil das, was ich verstanden habe, ist, wenn ich mich anpasse, aber immer noch mich im Mittelpunkt habe mit meinen Bedürfnissen, dann ist das gesunde Ich. Wenn ich mich aber anpasse, klein mache, einschränke, nur um keine Konflikte zu haben oder es allen recht zu machen, dann bin ich vielleicht angepasst, aber nicht in meinem gesunden Ich. Das sind zum Beispiel Frauen, die sich in Beziehungen anpassen, die keine gesunden Beziehungen sind, im Verhältnis zu Frauen, die sich oder Personen, die sich in eine Gemeinschaft einfügen und sich dort entfalten mit ihren Stärken, Talenten und Fähigkeiten.
Ja, genau, oder? Ich habe jetzt diese Woche auch meine internationale Weiterbildung hier gehabt und dann ist ein Modul ist immer Sexualität, was ist es eigentlich? Und dann lasse ich am Anfang immer so in dem Leute so sagen, was ist denn Sexualität für mich? Und es ist einfach immer wieder der Fall, dass Frauen sagen, ja, also mir hat das mit dem Sex gar keinen Spaß gemacht, aber ich habe es halt immer gemacht, damit der Mann dann zufrieden ist, ja, und bei mir bleibt, ja. Also quasi das ganz extremes Beispiel dafür, ich lasse meinen Körper missbrauchen, obwohl ich es gar nicht will. Das heißt, ich bin natürlich schon abgespalten und durch diese ganzen Akte werde ich noch mehr von mir entfernen und spalte mich noch mehr von mir ab. Und ja, und so denke ich dann, okay, so ist das Leben. Ja. Und da muss man erstmal wieder eine Ahnung dafür kriegen und sagen, okay, nee, das ist Überleben. Das ist nur Überleben. Ja. So überlebe ich irgendwie, schlängel mich irgendwie durch, versuche irgendwie immer von kleineren Übel, da das kleinere Übel und so. Und das ist was ganz anderes als ein gesundes, gutes Leben.
Also ich merke das im Coaching auch oft, wenn es darum geht, dass meine Klienten sich mal Gedanken machen sollen über ihre eigenen Bedürfnisse. Ich habe eine Skala und eine Beschreibung und Auflistung der unterschiedlichen Bedürfnisse, um den Klienten mal so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was er alles an Bedürfnisse haben dürfen. Ja, um dann überhaupt mal zu überlegen, wie wird sich das eigentlich in meinem Leben darstellen, in so einem Leben, wie ich mir das wünsche, wenn ich mir quasi alles gestalten darf, was mir gefällt.
Klar, ne? Also der Ausgangspunkt eigentlich sind unsere Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse dieses, ich nenne das dann lebendigen menschlichen Organismus, weil das ist ja unsere Lebensbasis. Und wenn wir dann auch im Einklang mit diesen auch körperlichen Bedürfnissen leben, dann machen wir manches ganz, ganz anders, als wenn wir uns sozusagen schon von diesem Körper abgespalten haben, dann nur noch im Kopf leben, ja, in unserer Gedankenwelt, in unserer Vorstellungswelt und ja, und letztendlich dann auch Bedürfnisse da entwickeln in dieser Vorstellungswelt, die eigentlich irreal sind, ja. Und wo man die auch nie erreichen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel dann jemand sich im Kopf vorstellt, ja, jetzt wäre es gut, dass ich nur Mutter werde, jetzt will ich nur ein Kind haben, ja. Aber das ist nicht kommt nicht aus dem Körper heraus. Und ist nicht klar, dass Muttersein eine Körpersache ist, ja, in erster Linie erstmal körperlich ist, ja. Sondern man sich schon längst vorstellt, ja, was man sozusagen dem Kind alles so an Ausbildung zukommen lässt oder sonst irgendwas. Ja. Es ist sowas von daneben und dann merkt man eben, dass man da von sich selbst abgespalten ist, weil Leben ist erstmal körperliches Leben.
Glaubst du, wir sind zu sehr in unserem Kopf und zu wenig in Verbindung mit unserem Körper, weil wir kognitiv auch so geschult werden? Es geht ja alles immer auf die linke Gehirnhälfte in Bezug auf Wissen, Lernen, Mathematik, Dinge berechnen und so weiter und viel zu wenig auf den Körper. Glaubst du, dass wir deswegen auch so wenig Zugang haben zu unserem Körper und was unser Körper braucht?
Ja, klar. Also auch diese Naturwissenschaften, ne? Ich finde wahnsinnig toll, was die Naturwissenschaftler alles herausfinden, was sie alles wissen und wie genau sie das alles berechnen können, messen können. Aber da muss man auch wieder sehen, das war auch ein Herrschaftswissen. Ne? Das waren dann, haben wir die Herrscher gebraucht, um dann wieder Waffen zu bauen, um Wege anzulegen, um Kompass zu haben, wo man dann wieder seine Schiffe hinschickt und so. Also dieses ganze mathematische, naturwissenschaftliche hat ja auch erstmal seinen Zweck nicht darin gehabt, dass die Menschen ein gutes Leben führen, die sich das Leben erleichtern, sondern um wieder Eroberungsfeldzüge machen zu können, ja. Oder heutzutage, nicht für was muss man da alles so genau rechnen, im Prozent rechnen, ja, weil es um Geld geht, ja, weil man dann wieder das Geld als das Ersatzbedürfnis dann hat, ne? Und man sagt, man muss alles genau auf Kommastellen ausrechnen, wie hoch der Zins ist und was man bezahlen muss und so, damit man mit diesem Scheingeld diesem Schein von Reichtum, nämlich dem Geld, richtig umgehen. Also das ist ja auch, man muss immer sehen, für was denke ich und für was benutze ich jetzt zum Beispiel meine linke Gehirnhälfte. Und ich bin ein Fan vom Denken. Ja? Ich bin wirklich, ich denke gern und ich denke auch gern mit und ich denke auch gerne neue Sachen und so. Aber wenn dieses Denken dem Zweck dient, ja, nicht mehr zu sehen, um was es eigentlich geht und was das Leben ist und was mit mir ist und was man mit dem macht, was man so alles ausrechnet und kalkuliert, also nicht so die ganzen Börsengeschichten und alles, was da so rumgemacht wird, ja, das ist ja sowas von abgehoben vom realen Leben, ja, und aber liegt auf der anderen Seite wie so eine Schleimschicht über dem ganzen realen Leben drüber. Und unterstickt darunter das reale, wirkliche Leben und auch die körperlichen Bedürfnisse und die gesunden Bedürfnisse und die gesunden Beziehungen, die ersticken unter all diesen, sage ich mal, auch Wust von kognitiven Dingen, mit denen ja auch letztendlich, wenn man auch mal sieht, die Nachrichten, was man alle für Nachrichten bekommt, mit denen du letztendlich ja gar nichts anfangen kannst.
Wenn wir differenzieren zwischen Körper, Geist und Seele, wie würdest du für dich Körper, Geist und Seele beschreiben? Wie würdest du die drei Bereiche definieren?
Mhm. Ja, den Begriff der Seele verwende ich schon seit etwa 10, 12 Jahren nicht mehr. Also ich habe schon Bücher geschrieben, die heißen Verwirrte Seelen oder Seelische Spaltung, innere Heilung. Da hatte ich also den Seelenbegriff durchaus in den Mittelpunkt auch meiner Theorie zu rücken, habe aber gemerkt, dass der einfach nicht passt, dass er überfrachtet ist, auch von spirituellen oder religiösen Konzepten. Deswegen habe ich jetzt den Begriff der Psyche genommen als meinen zentralen Begriff. Die Psyche, die eben quasi das Tool ist für uns, für den lebendigen Organismus, uns die Realität zu erschließen, quasi aus der Welt an sich die Welt für mich zu machen. Und das eben auf verschiedene Wege tut, mit Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Vorstellen, Erinnern, Handlungssteuerung, Wille, Ich und so weiter. Also das ist sehr vielfältig, diese Psyche. Und eben diese Psyche hat eben auch die Eigenschaft, dass sie eben gespalten werden kann. Also dass sich zum Beispiel das Fühlen vom Denken abspaltet.
Wie passiert sowas? Wie passiert so eine Abspaltung? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wenn du zum Beispiel zur Arbeit gehst und du machst etwas, was du gar nicht willst.
Mhm. Was du gar nicht passiert willst,
was dir eigentlich, widerspricht. Okay. Mhm. Oder eben du passt dich an deine Mutter, ja, mhm. Vernachlässigst deine eigenen Gefühle und versuchst sie zu retten, weil du merkst, die leidet so und hoffst, dass wenn du sie dann glücklich machst, dann vielleicht sieht sie dich und liebt dich auch. Mhm. Und da hast du ja auch die Spaltung von dir, ja, du möchtest eigentlich was ganz was anderes. Aber passt dich dann halt an die Überlebensstrategie deiner Mutter an.
Kann man das beschreiben, wie der Vorgang ist, wo die Psyche sich dann abspaltet?
Ja, das kann man gut nachvollziehen auch. Wenn du nämlich in eine Situation kommst von Ohnmacht und Hilflosigkeit und du kannst dich nicht mehr wehren, du kannst auch nicht weglaufen, du kannst der Situation nicht mehr entkommen, also quasi du kannst die äußere Situation für dich mit deinen Möglichkeiten nicht verändern, dann bleibt dir eigentlich, um zu überleben, um da jetzt nicht in dieser Situation zugrunde gehen, bleibt dir eigentlich nur noch übrig, deine innere Welt. Du kannst die Außenwelt nicht verändern, also musst du deine Innenwelt verändern. Das heißt, du blendest diese Realität aus. Mhm. Das heißt, du fühlst es nicht mehr. Du spürst den Schmerz nicht mehr, der eigentlich nicht erträglich ist. Du blendest auch die Todesängste aus. Das heißt, du spaltest es ab. Ja? Das heißt, das sind dann so Prozesse, in denen dann der Übergang passiert zwischen einem Teil, der bleibt in diesem Schmerz verhaftet. Also ich habe heute zum Beispiel in meiner Männergruppe war jetzt die letzte Arbeit auch einer, der ist kurz nach der Zeugung und wo er entstanden ist, hat die Mutter einen Abtreibungsversuch gemacht. Ne? Mhm. Und dann muss der sich von dem Gefühl der Angst und so muss der sich erstmal abspalten, damit er überhaupt überlebt. Mhm. Aber trotzdem bleibt dieser frühe Anteil, der immer noch in dieser Panik ist, oh, jetzt ist gleich soweit, jetzt werde ich gleich von der Stricknadel da erwischt, der ist immer noch da und den hat er zum Beispiel heute abgeholt. Ja, da ist mhm. er sozusagen dahingegangen, auch mit seinem Ich zusammen, ist er dahingegangen und hat diesen Anteil zu sich wieder genommen. Ja, also das heißt, im Grunde kann man sagen, Trauma ist ja etwas auch immer ein stückweises sich selbst aufgeben. Mhm. Traumatherapie bedeutet, das wieder Stück für Stück sich zurück zu holen, zurückzugewinnen. Alles das, was man so an Anteilen loslassen musste und aufgeben musste, das wieder zu sich zu nehmen.
Du arbeitest ja mit der Anliegenmethode, die du entwickelt hast. Und du hast eben gesagt, dass dieser Klient von dir eben seinen Anteil zurückgeholt hat. Könntest du das mal erklären, wie das tatsächlich in der Gruppe abläuft für diejenigen, die deine Arbeit noch nicht so kennen?
Also eher in diesem Fall zum Beispiel, bleiben wir mal zu diesem Beispiel, der hatte das Anliegen, ich und mein leiblicher Vater. Mhm. Ja, und damit hat er auch die 5 Möglichkeiten ausgeschöpft, die ich vorgebe. Also ich sage, ein Anliegen soll nicht mehr als 5 Bestandteile haben. Also ich und mein leiblicher Vater, das waren also dann diese 5. Und dann sucht er sich dann für diese jeweiligen Worte, sucht er sich dann in einer Gruppe, in der Gruppe sucht er sich dann andere Leute aus und sagt, kannst du bitte mein Ich sein, kannst du bitte mein Und sein, kannst du mein Leiblich und so weiter. Und dann beginnt dieser Prozess, erstmal nonverbal, nach einer gewissen Zeit schaltet man dann um auf verbal auch. Und dadurch hat sich das halt so herausentwickelt, dass man gemerkt hat, er hat eine Wahnsinns-Vatersehnsucht, hat immer noch die Idee, dass wenn nun der Vater, den er als seinen Leiblichen bisher bekannt gemacht worden ist, ihm, dass das vielleicht, wenn es ein anderer wäre, ja, dass es vielleicht dann der Vater etwas für ihn übrig hätte. Und weil die Erfahrung mit dem Vater, den er dann hatte, mit dem er aufgewachsen ist, war eben so, der hat sich auch nicht um ihn gekümmert, dem war er auch egal. Und dann hat sich das so allmählich herauskristallisiert, dass er also dieses Und, ja, wo er eine Verbindung herstellen will, dass dieses Und unmöglich ist. Das geht nicht. Auch jetzt im Nachhinein, er kann es nicht noch quasi sich seinen Vater wiederholen. Aber was halt geht, er kann die Verbindung dieses Und zu sich selbst herstellen. Mhm. Also statt dieses Und, die Verbindung im Außen zu suchen, mit jemandem im Außen, ja, mit welchem Vater auch immer, zu sehen, ah, in mir selbst kann ich eine Verbindung herstellen. Und dann eben auch ist so weit gekommen, weil er das auch schon wusste, weil das nicht die erste Arbeit gemacht, weil er schon wusste, dass seine Mutter da so einen Abtreibungsversuch gemacht hat, hat eben der das Mein hatte, hat gesagt, weißt du, was in dem Mein drinsteckt? Ei. Und ich fühle mich so wie kurz gerade aus diesem Ei herausentwickelt und bin aber in Todesängsten und so. Und dann kam eben so das Ergebnis dann, wo der dieses Mein dann das Gefühl hatte, ja, du bist doch jetzt mein Vater, du bist jetzt für mich da, es ist doch wunderbar. Mhm. Und so entwickeln sich dann in jedem Anliegen über bestimmte Stationen entwickelt sich dann sowas wie eine Rückbindung an sich selber und auch eine Integration von abgespaltenen Anteilen.
Du sagst ja, die Wahrheit heilt. Ist das bei der Aufstellung so, dass man ein Stück weit Wahrheit erkennt und einen Anteil zurücknimmt, integriert und dann diesen Teil heilt? Oder braucht es danach noch therapeutische Gespräche? Oder gibt es danach ein neues Thema, was jemand aufstellt? Wie ist denn da der Verlauf, wenn jemand in so eine Traumaarbeit einsteigt?
Ja, also es sind schon Prozesse auch und es geht alles nicht auf einmal. Und dann daran zu kommen an bestimmte Wahrheiten, die man lange nicht wahrhaben will, zum Beispiel meine Mutter, die wollte gar nicht mit mir schwanger sein oder die hat versucht, mich abzutreiben oder und so weiter. Also bis man da rankommt, muss man sich schon sozusagen auch durch bestimmte Prozesse auch durchgearbeitet haben. Und so taucht halt in jeder Arbeit, in jeder Anliegenarbeit, taucht wieder ein Stück mehr Wahrheit. Oder ich kann mich auch mit der Wahrheit, die ich vielleicht schon im Kopf weiß, also die mir intellektuell klar war, aber die habe ich bisher noch nicht emotional an mich herangelassen. Ne? Mhm. Also das ist dann auch etwas, ne? So dass man, vieles weiß man, aber man hat es immer noch so, da gibt es da vielleicht noch die Sperre da, ne? Da lässt man das Gefühl nicht durch und so. Und dann braucht es eben auch den Schritt wieder, ja, dass man Gefühl und Verstand, Denken und Fühlen wieder zusammenbringt. Und da ist immer die Frage, nicht so bei der Gesprächstherapie, also reden, das muss man sich auch mal klar machen, reden ist oft ein Wegreden von Gefühlen. Mhm. Oder halt reden, um nicht zu fühlen. Mhm. Ja, deswegen da bin ich da nicht so ein Fan von, sagen, jetzt muss man da mal furchtbar viel nachbesprechen und so, weil in den Nachbesprechungen und so weiter kommt eigentlich nichts mehr raus. Da wird es oft wieder auch zerredet, was da an emotionalen Prozessen schon passiert ist. Deswegen ist meine Favorite-Vorgehensweise, dass ich sage, Okay, das hast du jetzt gemacht. Bevor wir jetzt lang reden, mach das nächste Anliegen, mach den nächsten Schritt. Schau, dass du die nächste emotionale Hürde für dich nehmen kannst. Das bringt dir mehr, als wenn wir jetzt da ewig weiter drüber reden.
Es ist dann viel Körperarbeit, ne? Weil du sagst, nicht viel Gerede, sondern ich beobachte und sehe in der Aufstellungsarbeit, was da abläuft. Und ja, es macht so den Eindruck, als würde durch die Aufstellungsarbeit etwas mit meinem Unterbewusstsein kommunizieren und dann etwas, was vergraben war, deutlich machen, so dass ich es für mich erkennen kann, um es dann zu verarbeiten ohne große Worte.
Naja, es wird leider immer noch viel zu viel geredet,
Okay.
weil natürlich auch in diesen Anliegen immer Anteile drin sind, die sind Überlebensstrategien und die versuchen erstmal durch Reden, Reden, Reden. Ja, und die reden sich teilweise im Kopf und Kragen. Dann das Gute ist aber, ne, dass es wieder andere Anteile gibt, die sagen, ich kann dir nicht mehr zuhören. Hör auf zu reden, das bringt uns nicht weiter. Und das Gute ist eben, das ist nicht dann der Therapeut, der das sagt, ja, sondern es sind die eigenen Strukturen, die sagen, hör mal endlich auf, dieses ewige Gerede und hin und her, sondern spür doch mal nach, ja, und fühl mich mal, ja, und schau mal, dass du ins Gefühl mit mir kommst. Und das ist schon auch ein guter, sagen wir, auch ein guter Weg, dass das von den eigenen Anteilen kommt und du nicht als Therapeut von außen immer ermahnend sagen musst, hör doch mal endlich auf zu reden, das ist nicht so viel, sondern versuch doch mal zu spüren, ja.
Dass die
Aber,
Erkenntnis aus sich herauskommt
ja, genau.
quasi.
Genau.
Zu dir kommen ja auch Leute mit körperlichen Erkrankungen. Und da stellt sich mir die Frage, wenn ein Trauma passiert und das Trauma hat so seinen Verlauf, was ist zuerst da? Die seelische Erkrankung beziehungsweise die psychische Erkrankung, die dann zu einer körperlichen Erkrankung wird und die psychische Erkrankung wird so weit verdrängt, weil man kann sie noch ertragen, bis der Körper chronisch krank wird und es dann offensichtlich ist, dass man in Schwierigkeiten ist.
Also zunächst einmal ist diese Trennung zwischen Körper und Psyche ja auch künstlich, ja. Es gibt keinen Körper ohne Psyche und es gibt auch keine Psyche ohne Körper, ja. Also sind es immer sozusagen zwei Prozesse, die ineinander wirken. Also die Zelle braucht die Psyche und die Psyche braucht die Zelle, ja. Das Herz braucht die Psyche und so weiter. Informationen ist ja, im Endeffekt kann man sagen, Psyche ist ja auch nichts anderes als Informationsverarbeitung. Also hängt es ja sowieso zusammen. Und wenn wir dann etwas haben, wo sich das so explizit trennt und einer zum Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt ein Herzproblem, Herzrhythmusstörung, und der andere sagt, ich habe Angst, ja, und dann kann man schon sagen, ja, irgendwie hat sich dann das Herz von der Angst getrennt. Also es wird nicht mehr gesehen, dass dieses ursprünglich mal zusammen war, ne, dass die Bedrohung, die man gefühlt hat, wo dann auch das Herz dann massiv schlägt und in Panik gerät, da hat man das sozusagen voneinander getrennt und dann versucht man das getrennt zu behandeln, ja, indem man das beides als Krankheit bezeichnet, was ich ja auch für unsinnig halte. Also aus meiner Sicht gibt es gar keine Krankheiten, es sind ja Zuschreibungen, die von Medizinern, Psychiatern, Psychologen dann gemacht werden, du bist psychisch krank, du bist körperlich krank. In Wirklichkeit ist es ein Mensch, ja. Und eigentlich macht es ja nur Sinn, ihm zu sagen, okay, du hast eine bestimmte Phänomenologie, du hast jetzt eine Entzündung, du hast eben diese Ängste. Und dann schauen wir mal in deiner Biografie nach, wo könnte es eigentlich hingehören. Ja? Das heißt, wo könnte es denn angefangen haben? Beispiel jetzt an dem, bleiben wir mal an dem Beispiel, wenn jetzt einer dann massive Ängste hat und der schwitzt oder der schwitzt die ganze Zeit und es ist heiß und kalt, dann kannst du natürlich hergehen und sagen, oh, jetzt machen wir eine Körpertherapie, wo du dann nicht mehr schwitzen musst und so weiter, trink mal vielleicht irgendwas, was sich da beruhigt und so, Salbeitee und so. Und statt aber dann hinzugehen und sagen, nee, wo kommt das her und inwiefern ist auch diese Reaktion sinnvoll? Es ist nichts Krankhaftes, sondern es ist erstmal eine sinnvolle Reaktion auf den Moment, wo ich merke, meine Mutter will mich töten, die will mich abtreiben. Ja. Ist doch klar, dass mein ganzer Organismus dann heller Aufregung ist. Er wird in so lange in heller Aufregung sein, solange bis diese Situation für mich dann, obwohl ich sie ja überlebt habe, aber ich habe sie ja innerlich nicht abgeschlossen, dass endlich mal in mir diese Situation innerlich abgeschlossen ist, emotional abgeschlossen ist und damit auch in meine Vergangenheit gehören kann. Ja, ich habe jetzt kürzlich mal mit einer Frau gearbeitet, auch mit, die hat dann schon Beta-Blocker genommen, Bluthochdruck und alles Mögliche. Und Nieren, kurz vor der Arzt hat gesagt, jetzt musst du eine Dialyse machen, bist du kurz davor, musst du machen. Und du hast deswegen so einen hohen Blutdruck, weil deine Nieren so das machen. Ja? Was machen wir? Wir arbeiten heraus in der Arbeit mit ihr, dass ihr Kreislauf, ihr Blutkreislauf, wie vorgeburtlich immer noch mit der Mutter verbunden ist. Ja? Über die Nabelschnur hängt sie quasi immer noch am Stress, den ihre Mutter produziert hat die ganze Zeit. Ja? Diese Entkoppelung von ihr Kreislauf, ihr Herz, ihr Körper, dort der Körper der Mutter, deren Kreislauf, deren Herz, ja, hat dazu geführt, dass sie innerhalb von ein paar Wochen jetzt ihr Blutdruck normalisiert hat und sie plötzlich Energien hat. Wo sie vorher immer müde war und schlapp war und niedergeschlagen, wo sie plötzlich sagt, ich fange jetzt an, ich kann jetzt wieder 50 Kilometer Radl fahren. Vorher hat sie es nie geschafft. Ja? Also nicht, wo man dann merkt, das ist dieses Krankheitskonzept, das dann immer so sagt, ja, dass er auch den Fehler macht, Symptom mit Krankheit gleichzusetzen. Mhm. Was ist die Krankheit? Ist das Symptom. Und was ist das Symptom? Das ist die Krankheit. Und was machen wir dann? Dann wollen wir das Symptom bekämpfen. Wir wollen das Symptom weghaben. Ja? Ohne, dass wir irgendwie gucken, dass dieses Symptom eben seinen Sinn hat. Dass dieses Symptom uns eine Information vermittelt. Dass dieses Symptom uns darauf hinweisen will, du, da ist etwas in dir, das hast du noch nicht gelöst, ein Problem.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es quasi kontraproduktiv für den Heilungsprozess, wenn jemand quasi eine Krankheitszuschreibung bekommt. Du hast das und das, du hast das und das, du hast das und das, weil man sich ja dann auch damit identifiziert, ja, und
glaubt. Ist was falsch, ich bin verkehrt, oder mein Gehirn ist verkehrt, mein Herz ist verkehrt. Nein, der ganze Organismus, man lässt sich nicht sagen, der tut doch sein Bestes. Mhm. Der tut doch sein Bestes erstmal, damit wir überleben. Der hält uns ja am Überleben, aber nicht, und dass wir eigentlich die Chance zu sagen, okay, du hast mir so lange geholfen zu überleben, jetzt tue ich dir mal diese Last abnehmen, ne, dass du permanent versuchst, mich am Überleben zu halten, jetzt fangen wir mal an zu leben.
Rüdiger Dahlke hat ja Psychosomatik katalogisiert, ne, welche körperlichen Erkrankungen, welchen psychischen Problemen zuzuschreiben ist. Mhm. Und hast du da eine ähnliche Erfahrung gemacht, dass das beispielsweise stimmt, was er so in seinen Untersuchungen erfahren hat, dass zum Beispiel, wenn jemand Multiple Sklerose hat, dass ein Thema ist, was mit der Mutter zusammenhängt, oder wenn jemand Diabetes hat, dieses große Verlangen hat nach der Süße des Lebens und so weiter. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht mit chronischen Erkrankungen?
Ja, im Grunde ist immer die Mutter. Also im Grunde ist die Ursache.
Was sagst du einer Mutter?
Es ist immer die Mutter letztendlich, weil da fängt ja alles an, vorgeburtlich sowieso und so. Also von daher ist es gar nicht schwer. Also wenn du auf die Mutter tippst, bist du immer mindestens 99,9% richtig. Ja? Mhm. Also von daher stellt sich nur die Frage, wie sich das jeweils umsetzt. Heute hat zum Beispiel auch einer gesagt, ich will meine Mandeln heilen. Ja? Und dann war eben diese Mandeln, das war so ein kleiner Junge, und an den hat sich seine Mutter geklammert, ja. Und deswegen sind die Mandeln entzündet, weil einerseits hat er natürlich ein Bedürfnis nach Mama und nach Nähe, aber gleichzeitig ist diese Nähe so überfordernd und so belastend und das hält er nicht aus, also muss er wieder in die Abwehr gehen. Nicht? Also das sind dann quasi in dem Symptom zeigt sich dann da so ein nicht gelöster Konflikt. Also so kann man generell sagen, es gibt durchaus, sagen wir mal so, spezifische Symptome, also wenn dann, sagen wir, im Geschlechtsteilbereich, wenn es da Entzündungen gibt und so weiter, kann man schon immer sagen, okay, da ist was mit Sexualität auch im Spiel oder bei Herz und so ist Liebe, aber manches ist auch unspezifischer, was sich dann jeweils, wo sich dann jeweils das dann ausdrückt an körperlichen Symptomen, da braucht man auch, aus meiner Sicht brauche ich keinen Katalog, sondern ich bin ganz offen und schaue einfach, was da jeweils dann auftaucht. Weil wenn du, weißt du, wenn du so wieder so schematisch arbeitest und das ist das und das ist das und so, dann bist du auch wieder so jemand, der dem anderen was überstülpt. Und für mich ist es eher wichtig zu sagen, okay, du hast das Problem, das ist jetzt dein das Symptom, jenes Symptom. Schauen wir einfach mal, was rauskommt, wo das dich hinführt. Einfach da offen zu sein, und da brauchen wir jetzt nicht eine alternative Krankheitsetiologie oder so einen Katalog und so. Das brauche ich also für meine Arbeit zum Glück nicht.
Okay. Du hast gesagt, dass vieles schon im Bauch der Mutter passiert, sogar bei der Zeugung passiert. Wo sind denn diese Informationen abgespeichert? Wenn jetzt da eine Eizelle ist und eine Samenzelle und die Samenzelle befruchtet die Eizelle, da beginnt ja schon für dich das Leben, dieser Mensch. Aber da ist ja noch nicht viel. Ja, wo sind denn die Informationen? Ja, ich weiß viel, aber materiell halt noch nicht. Da ist noch kein Nervensystem, da ist kein Gehirn. Wo sind denn die Informationen abgespeichert?
Ja, hast du dir schon mal eine Zelle angeschaut? Vielleicht unter dem Elektronenrastermikroskop hast du dir schon mal angeschaut?
Nee.
Das ist ein eigenes Universum.
Okay.
Das ist ein eigenes Universum. Das ist gleich wie wenn du mit dem Fernrohr in die Milchstraße schaust, ja. Tausende von Strukturen, ja, die da sind. Also jede Zelle ist ein Wunderwerk, ist ein hochkomplexes Ding. Und ja, diese Zellen können Informationen aufnehmen, speichern, verarbeiten, wiedergeben, an andere Zellen weitersenden. Und ja, und von daher ist auch uns die Vorstellung, die wir haben, ne, die Vorstellung, dass unsere Psyche oder Seele, wie immer die Leute das benennen, dass es nur im Gehirn wäre, ja, ist ja auch so eine ganz merkwürdige Vorstellung. Für mich steckt die Psyche in jeder körperlichen Zelle. Ja. Jede körperliche Zelle hat diese Fähigkeit und reproduziert dann auch bestimmte Muster. Nicht solange diese Muster dann auch nicht aufgelöst werden, dann sterben die Zellen zwar ab, aber die teilen sich und dann geben sie dieses Muster eben weiter an die nächste Generation von Zellen. Ja. Also von daher glaube ich, müssen wir uns, wenn wir uns als Menschen wirklich verstehen wollen, müssen wir ein bisschen unsere Engstirnigkeit, unsere Engfassung aufgeben, die wir so haben. Ja, mit der Geburt geht's Leben los. Und erst wenn wir denken können, da fängt eine Psyche an, sich zu entwickeln und so weiter. Das sind alles so, sage ich mal, ja, 19. Jahrhundert Vorstellungen, ja. Haben wir das 21. Jahrhundert. Ich glaube, wir täten gut daran, uns in Bezug auf uns selber noch mal mehr zu öffnen und noch mal klarer zu werden, wer wir eigentlich sind, wer wir als Menschen wirklich sind, und da auch der Realität mehr Spielraum zu geben, als uns immer so einzuengen, auch so ganz, das kann doch gar nicht sein, man hat noch gar kein Gehirn und kann doch gar nicht denken, kann man doch gar nicht erinnern und so weiter. Also ich bin so froh, dass ich jetzt über meine Arbeit diesen Zugang gefunden habe, zum vielleicht auch Wunder des Lebens wieder, so wie Menschen da, was das für wunderbare Strukturen auch sind, die wir haben, und was das, ja, die Fähigkeiten, die wir alle haben, was da in uns alles lebt und kreativ ist und so. Ja, da bin ich einfach froh darüber, dass ich jetzt so über meine Arbeit den Zugang gefunden habe, und dann nicht mehr so beschränkt bin in meinem Denken.
Zellen sind ja dann für dich auch intelligent, ne? Die haben Informationen, sind intelligent.
Die können Informationen aufnehmen, können Informationen verarbeiten, können Informationen speichern und können Informationen abgeben.
Okay. Können Informationen erben.
Können lernen.
Ja.
Können Informationen eben weitergeben. Ne, an andere.
Genau, und es gilt ja im Grunde für den Organismus, machen Zellen das quasi, um auch sicherzustellen, dass wir überleben.
Ja, dass wir halt die Bedürfnisse, die dieser Organismus hat, und je komplexer so ein Organismus wird, umso mehr Bedürfnisse hat er natürlich, umso mehr muss er sich zum Beispiel auch wieder dann schützen vor Einflüssen aus dem Umwelt, muss unterscheiden können, was ist jetzt so für schädlich, was ist nützlich, was ist tödlich, was ist aber lebensförderlich und so. Komplexer so ein Organismus wird, und wir Menschen sind ja nur wirklich sehr komplexe Organismen, umso mehr Substrukturen hast du natürlich auch. Und ja, wir haben das ja auch, ich habe das auch in diesem Buch, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich, habe ich das einmal versucht, auch so darzustellen, ja, um einfach mal zu sagen, was ist eigentlich dieser Körper, was macht das aus, und wie ist denn Körper und Psyche miteinander verbunden?
Wenn wir davon ausgehen, dass es ja ein Stück weit auch ums Überleben geht und dass Zellen intelligent handeln, um zu überleben, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden und so weiter und so fort. Immer dann, wenn wir bedroht sind, wenn unser Leben bedroht ist oder auch unsere Bedürfnisse bedroht werden, entsteht im Körper ja auch Stress. Mhm. Ist der Stress der Auslöser dafür, dass durch diese Stressenergie die Spaltung passiert? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt...
Ja, dieser Stress, wenn der sozusagen, diese Todesangst, nehmen wir mal die Todesangst, wenn der jetzt dann permanent da wäre, wird dieser Organismus kaputt gehen. Ja? Also muss man quasi diese Spaltung schaffen. Und dann sind eben diese also diese Überlebensstrategien, die sind in einem chronischen Stress, die sind im Dauerstress. Das ist immer quasi, die müssen immer dafür arbeiten, dass das wegbleibt, als auch aus dem Erleben wegbleibt, was gerade so bedrohlich ist. Und dadurch erzeugen Traumata eben chronischen Stress. Mhm. Das heißt also, da kommen wir auch nie mehr richtig in Erholungsphasen. Und dieser Organismus wird permanent dann auch durch diese Stressprozesse vergiftet. Mhm. Kommt nicht mehr in diesen Entspannungszustand, ist immer in einem viel zu hohen Level von Erregtheit, von Aufmerksamkeit und bereits kleine Ereignisse, die jetzt gar nicht mehr so bedrohlich, lebensbedrohlich sind, die können aber schon wieder so eine Schreckreaktion erzeugen. Ne? Also deswegen ist es eben so wichtig, dann an die Ursache wieder ranzukommen, ne? Und dann auf den sozusagen über den Weg, dass dann die Ursache aufgearbeitet wird, auch diesen chronischen Stress dann zu beruhigen und zu sagen, hoppla, du hast es, du lebst, ja, mhm. du lebst jetzt, du hast es überlebt damals und es gibt jetzt für dich viel, viel mehr Möglichkeiten, ja, dich mhm. jetzt zu schützen und auch Entscheidungen zu treffen, die konntest du damals gar nicht treffen. Mhm. Du kannst heute auch aus einer gefährlichen Situation ganz weggehen, ja. Mhm. Im Bauch deiner Mutter konntest du nicht weggehen. Ging gar nicht.
Kann man sagen, dass chronischer Stress immer die Folge ist von Trauma?
Ja, man kann natürlich sagen, die ganzen Lebensbedingungen, die wir uns geschaffen haben, ja, die jetzt auch über die Generationen so geschaffen worden sind von traumatisierten Menschen, ja. Da wird ein Kind da reingeboren und es wird permanent unter Stress gesetzt. Ja. Mhm. Aber wenn du natürlich jetzt noch nicht traumatisiert bist, dann hast du einfach andere Möglichkeiten, dem vielleicht ein Stück aus dem Weg zu gehen oder sagen, betrifft mich nicht, muss ich mich drüber aufregen, ist zwar jetzt vielleicht ein Thema, aber es muss ich es nicht als bedrohlich für mich erleben, ja, ich muss mhm. es nicht als lebensgefährlich für mich erleben, ja. Nehmen wir mal das Flüchtlingsthema, ja. Also Leute, die kommen her und suchen Asyl. Ja. Viele Menschen fühlen sich da existenziell davon bedroht. Mhm. Obwohl sie eigentlich, die Leute tun ihnen ja gar nichts, aber trotzdem sind sie völlig aufgeregt und denken, jetzt geht es ihnen an den Kragen und alles, was dann gemacht wird von Leuten, die daherkommen, es wird sofort aufgebauscht, das sieht man es doch und so, die bedrohen uns, die überrennen uns. Aber die Leute, die so reagieren, ja, die aus meiner Sicht tun, die überreagieren. Mhm. Die hätten wirklich gut dran, erstmal ihre eigene Biografie anzuschauen und sich die Frage stellen, warum reagiere ich auf solche Ereignisse so über? Warum mhm. habe ich da solche Überreaktionen? Ja? Und statt, dass ich jetzt meine, ich muss gegen Flüchtlinge kämpfen oder sonst was, erstmal selber runterzukommen und dann zu schauen, mhm. was mache ich mit dem Thema?
Mhm. Wenn jemand ein Thema oder ein Ereignis perfekt abgespalten hat, dann kann das doch auch sein, dass er in einer Situation sehr gechillt reagiert, weil er davon nicht berührt wird, weil er damit nicht in Resonanz geht wegen des Traumas. Wie erkennt man denn dann, habe ich ein Trauma oder ist das Thema für mich durch und es berührt mich wirklich nicht?
Ja, kann man auch immer beobachten, hast ganz recht, dass Leute so ganz cool reagieren, obwohl es brandgefährlich ist, was sie da machen oder die Gefahren, denen sie sich da aussetzen, gar nicht bewusst sind und es dann so tun, als wäre das nicht gefährlich. In Wirklichkeit ist es aber gefährlich. Also na, das sind ja die zwei Seiten. Entweder ich reagiere über oder unter. Und ja, deswegen letztendlich, wenn du wissen willst, welchen Traumata, welche in dir schlummern, ja, was du dann abgespalten hast, kann man eigentlich nur durch die praktische Arbeit kann man dahinter.
Okay. Quasi auch ein Stück weit präventiv, das zu kultivieren, dass man regelmäßig schaut, ob irgendwelche Traumen sich zeigen, damit man sie auflösen kann.
Ja, also ich mache zum Beispiel einmal im Monat, das habe ich heute zum Beispiel auch eine Arbeit für mich gemacht, mache einmal im Monat in dieser Männergruppe, mache ich einen eigenen Prozess für mich. Ja, und das tut mir sehr gut und ich merke doch jedes Mal, ich bin wieder ein Stück weiter gekommen, bin wieder ein Stück klarer und so. Also das ist eigentlich für mich sinnvoll investierte Zeit in die eigene Entwicklung. Und ja, kann ich eigentlich auch nur jedem und jeder empfehlen.
Ich glaube, es ist in dem Zusammenhang auch interessant zu gucken, wenn ich den Wunsch habe nach einem bestimmten Leben, aber ich führe dieses Leben nicht, gibt es möglicherweise irgendwelche Blockaden, Hindernisse, Traumen, die mich davon abhalten, eine Veränderung einzuläuten.
Ja. Klar, meine, das ist die Anliegen-Methode, die ich da entwickelt habe, ist ja so offen. Du kannst ja wirklich alles anschauen. Ja? Du kannst ja dein Verhältnis zum Geld anschauen. Oder ich habe mal, da wollte ich mir ein Haus kaufen, habe mir geguckt, macht es jetzt Sinn, dass ich das mache? Und ich habe immer Informationen bekommen für mich, Entscheidungen treffen können für mich, wo es einfach in einer guten, auf eine gute Art und Weise weitergegangen ist. Ansonsten hätte ich mich da vielleicht weiter verrannt und hätte mir da irgendeinen Stress gemacht und so. Also ne, das ist im Grunde eigentlich ein sehr gutes Angebot über diese Anliegenmethode. Das darf man selber entscheiden. Da darf einen ja auch qua Prinzip jetzt bei der Anliegenmethode keiner dazwischen reden und dazwischen quatschen und sagen, nee, du musst ein anderes Anliegen haben, sondern es ist wirklich die eigene Freiheit zu sagen, womit möchte ich mich mit mir und meinen Themen auseinandersetzen.
Denkst du, dass Emotionen ein guter Indikator dafür sind, dass es ein Trauma gibt, was aufgearbeitet werden will? Emotionen sind ja quasi so wie so ein Navigationssystem, weil wir Dinge durch die Emotionen halt spüren.
Naja, es kommt immer drauf, also welche Emotionen, also Ängste ist ganz klar, massive Schamgefühle ist ganz klar, massive Ekelgefühle ist ganz klar, Schmerzen, chronische Schmerzen ist klar, auch Liebesillusionen. Also wenn ich dann in irgendwelchen Liebesgeschichten so drin hänge und gar nicht mehr so richtig klar sehe, worum geht es eigentlich und was will ich eigentlich damit, auch das, also alles diese Gefühle, wo man merkt, na irgendwie sind die unangemessen, sind in der Situation eigentlich unangemessen, da kann man schon sagen, okay, da steckt was dahinter.
Vielleicht sollte man auch darauf achten, was von außen signalisiert wird, weil oft erkennt man ja das eigene Trauma und das eigene Traumaverhalten oder die eigene Überlebensstrategie gar nicht, weil sonst wäre sie ja keine Überlebensstrategie.
Ja. Wir denken immer, die anderen sind die Geisterfahrer, gell? Und wenn ich dann Lichthupe mache, so, hey, du bist auf der gleichen Seite, ach, so viele Geisterfahrer unterwegs, ja. Und
ja, genau.
Das, nicht? Die Botschaften, die uns andere Menschen durchaus geben.
Ja. Wir haben ja seit vielen Jahren eine steigende Zahl von Burnout. Wie erklärst du dir das? Ich meine, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist auch Trauma die Ursache von Burnout, weil das einfach den Körper quasi bis an die Belastungsgrenze bringt. Aber was glaubst du, warum Burnout jetzt so angestiegen ist? Ist das, weil sie einen Namen bekommen hat? Oder ist es wirklich eine steigende Belastung von Menschen in ihrem Privatleben oder im Berufsleben, wo sie einfach an ihre Grenzen kommen?
Also für mich ist Burnout ein Symptom vom Trauma der Liebe. Das heißt also, ich habe als Kind nicht die Liebe bekommen, die ich eigentlich gebraucht hätte. Ich versuche mich jetzt nützlich zu machen. Ich versuche für andere da zu sein. Ich opfere mich letztendlich vielleicht sogar für andere auf, hoffe dann auf dem Weg, dass ich dann vielleicht zumindest eine Anerkennung bekomme oder auch das Feedback bekomme, meine Arbeit ist sinnvoll, die bewirkt was, die macht was. Und dann stellst du immer fest, für dich springt da ganz wenig dabei raus. Selbst wenn es den anderen gut geht, ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es dir dann gut geht und dass du das dann bekommst, was du eigentlich möchtest. Ja. Also dieses letztendlich auch Opferprogramm, das dann natürlich auch noch durch die Wirtschaftsweise, die wir haben, noch gefördert wird, ja, wo dann man immer mehr noch leisten soll in der gleichen Zeit und so, immer noch mehr Fälle bekommt, die man bearbeiten soll, noch mehr Projekte, die man machen soll. Und kaum hat man die eine Gewinnmarge erreicht, heißt schon nächstes Jahr braucht man wieder 5% noch mehr Steigerung. Und dann merkt man halt, dass man dann letztendlich in so einem Hamsterrad drin ist und irgendwann geht einem halt die Luft aus oder es passiert irgendwas, wo man dann merkt, ja Mensch, das funktioniert ja gar nicht, das, was ich mir erhofft habe. Und dann gibt dieses ganze Überlebensprogramm, ne? Ich bin da für andere da und mache nicht das, was ich eigentlich selber für richtig finde und gerne machen würde. Es kippt dann irgendwann, fällt dann zusammen. Ja, und dann gehen halt die Leute irgendwie zum Arzt und dann, da gibt es jetzt mittlerweile halt dann diese Möglichkeit, die Leute wegen Burnout dann krank zu schreiben und dann wird es halt auch weitlich genutzt oder es gibt dann halt auch Kliniken, die sagen, sie hätten sich auf diese Krankheit spezialisiert, was das aber ja nicht ist, haben wir ja gerade schon drüber geredet, dass das ein Symptom ist und das einzige Sinnvolle wäre an der Stelle mal zu sagen, okay, wo stecke ich da eigentlich drin, ja, und wo kommt es eigentlich her und wie früh hat es eigentlich schon angefangen in meinem Leben, dass ich nicht das tue, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, was mir auch die entsprechenden Erholungszeiten wieder gibt, wo ich mich regenerieren kann und so weiter.
Also mit den Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die aus dem Burnout rausgekommen sind und dann ins Coaching gekommen sind, war es viel so mangelnde Wertschätzung. Ja, dass die Dinge einfach nicht gewertschätzt wurden und haben versucht, noch mehr und mehr zu leisten und wurden immer mehr enttäuscht. So macht das eigentlich schon Sinn, Trauma der Liebe damit in Verbindung zu bringen.
Dass es nicht gewertschätzt wird überhaupt, dass du da bist als Mensch, ne, sondern bist halt auch noch gekommen oder sollst eigentlich lieber nicht da sein, nicht und so. Und dann versucht man sich quasi so seine Existenzberechtigung dann dadurch nachträglich nochmal zu holen, indem man dann viel leistet und für andere irgendwie was Tolles leistet und so. Aber das wird nicht funktionieren, sondern du musst letztlich selber dir diese Wertschätzung geben oder musst eben letztlich sagen, für mich bist du völlig okay oder für mich ist es völlig okay, dass ich lebe, dass ich da bin und ich muss jetzt nicht irgendwie anderen Menschen irgendwie beweisen, dass ich eine Existenzberechtigung habe.
Wenn ich mir jetzt so einen Burnout-Patient vorstelle, der so ziemlich seinen Super-GAU hat und erschöpft ist und so weiter und ich stelle mir vor, der sollte eigentlich Aufstellungsarbeit machen, um der Sache auf die Spur zu kommen, kann ein Mensch einen Punkt haben, wo er einfach zu erschöpft ist oder zu gestresst ist, um aufnahmefähig zu sein für den Prozess der Anliegensarbeit?
Könnte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ich habe jetzt meine offene Männergruppe zum Beispiel, heute auch wieder 60 Leute da und die kommen teilweise schon auch aus diesen Hintergründen, ja, und so. Und erstmal dabei zu sein, sich das anzuschauen, bei anderen mitzuerleben, teilweise auch sozusagen profitieren von den Arbeiten der anderen, zu merken, das ist ja auch etwas Ähnliches bei mir. Also da ist, glaube ich, keiner überfordert von Haus aus. Das ist jetzt einfach nur die Entscheidung. Die Entscheidung zu sagen, jetzt geht es mal um mich, jetzt kümmere ich mich mal um mich und dass man diese Entscheidung erstmal trifft.
Wenn jemand jetzt so psychisch erkrankt ist, dass er nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen oder er ist nicht wirklich erreichbar, jemand, der in der Psychose steckt oder in einer anderen psychischen Erkrankung, wo er halt nicht erreichbar ist, nimmt das Unterbewusstsein den Prozess trotzdem wahr oder ist ihm da nicht zu helfen?
Also wie gesagt, mir gefällt der Begriff psychische Erkrankung überhaupt nicht. Ja. Das sind so Zuschreibungen und dadurch werden die Menschen erst richtig, vielleicht auch in so diesen, die verhalten sich dann entsprechend auch den Erwartungen, was man ihnen zuschreibt und so. Weil wenn du sagst, okay, deine Psyche reagiert jetzt auf die und die Art und Weise und die hat ihren Grund, dass sie das tut, ja, und die hat auch ihre guten Gründe, dass sie jetzt erstmal so reagiert und so. Und dann sagst, da gibt es einen Weg, da gibt es einen Ausweg. Ja? Wenn du dich wirklich da um diese Ursachen kümmerst, was du erlebt hast in deiner Geschichte, dann gibt es einen ganz klaren Weg daraus. Dann ist im Endeffekt jeder erreichbar.
Okay.
Ja? Und klar, wenn man die Leute immer sagt, ja, du bist psychotisch und jetzt musst du erstmal Medikamente nehmen und wenn du genug Medikamente genommen hast, dann vielleicht kannst du mal Therapie machen. So. Das ist eine riesen Sackgasse, ja. wenn ich dann jemanden erstmal da reingeschickt habe, muss ich mich nicht wundern, dass der nicht mehr rauskommt aus der Sackgasse.
Glaubst du, dass die Psychopharmaka, dass die kontraproduktiv sind für die Aufarbeitung von Traumen?
Ja, die betäuben, die machen die Kunstgefühle, die vergiften das Gehirn, die vergiften den Leber, die vergiften, haben ja so tausende von Nebenwirkungen, dann müssen wir zig Medikamente nehmen gegen die Nebenwirkungen von dem ganzen Zeug. Also ich könnte eigentlich nur jeden Mut machen, du probierst ohne, ja. Und ich kenne auch genug Leute, die dann gemerkt haben, ne, das ist ja wirklich ein Blödsinn, was ich da mache, dass ich mich da vergifte, ja.
Okay. Welche Empfehlung gibst du Menschen, die ja so an ihre Grenzen kommen, körperlich, psychisch? Was sollen sie machen, jetzt abgesehen davon, Anliegensarbeit zu machen, um die Traumen sukzessive aufzulösen?
Na, erstmal, dein Körper sendet dir Signale. Deine psychischen Strukturen senden Signale, da stimmt was nicht. Nimm es ernst, nimm dich ernst. Überleg mal, ob du das Leben führst, das du wirklich Leben führen wolltest von Anfang an. Ja? Und du hast im Grunde hast ja nur das eine Leben, dein Leben. Meinst du wirklich, du musst es für andere aufopfern? Was haben die anderen davon? Was hast du davon? Also ich glaube, man kann schon mal so erstmal so mal innehalten und sagen, ja, und vom Gespräch her auch mal so ein paar so Punkte setzen. Und letztendlich, klar, ist jeder selbst verantwortlich. Keine Instanz, die darüber befinden könnte und sagen könnte, du musst oder du darfst nicht oder du sollst. Sondern letztendlich ist es auch, und das ist auch ein Teil von dem, was ich sage, was eine gesunde Identität ausmacht, heißt, ich will. Also ich treffe jetzt Entscheidungen, ich stelle die Weichen in meinem Leben neu und sage, okay, ich bin mir selber wichtig. Mein Körper ist mein Freund und auch meine Psyche mit all ihren Anteilen. Letztendlich will sie eigentlich nur mein Bestes.
Okay. Das war ein schönes Abschlusswort, Franz, dass wir uns selber davon überzeugen, dass unser Körper, unsere Psyche es wirklich gut mit uns meinen und dass es sich lohnt, auf unseren Körper und auch auf unsere Gefühle zu hören und uns sensibilisieren für die Signale. Und wenn wir das Gefühl haben, dass da was nicht stimmt, dass wir der ganzen Sache auf den Grund gehen.
Ja. Gut, bedanke bei dir für diese Fragen und das interessante Gespräch, das uns jetzt in bestimmte Bereiche geführt hat, wo wir auch vielleicht am Anfang gar nicht gedacht haben, dass wir da hinkommen, aber das macht mir dann auch Spaß.
Ja, genau, das ist so ein bisschen diskutieren, Gedanken austauschen, auf die Wanderung gehen, gemeinsam. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die vielen, vielen Informationen. Und ich bin davon überzeugt, dass das vielen Zuhörern und Zuhörerinnen ein Stück weit auch weiterbringt in der eigenen Entwicklung, um ja endlich da anzukommen, wo wir sein wollen, quasi in unserem Herzen, ja, in Verbundenheit mit wer wir sind.
Vielleicht darf ich das noch anschließen, weil mich das heute auch so berührt hat, als ich am Abschluss von dieser Männergruppe, wir machen von 9 bis 18 Uhr, haben wir eigentlich festgestellt, wir haben uns heute einen Tag lang gemeinsam emotional beschenkt.
Wunderbar. Ich danke dir, Franz.
Gerne.
Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Dankeschön.
Und alles Liebe und Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
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 Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss.